Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Salongespräche. Heute freuen wir uns sehr, Umu Selime Türe bei uns zu begrüßen. Umu ist Anthropologin sowie Psychosozialberaterin und Mitautorin der Studie Demokratie in Motion. In dieser Studie geht es um politische Teilhabe, Zugehörigkeit und rassistische Erfahrung von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte in Wien. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen wurde untersucht, wie Diskriminierung, fehlende Anerkennung und strukturelle Ausschlüsse politische Beteiligung beeinflussen, aber auch, was Menschen stärkt und zu Mitgestaltung motiviert. In unserem heutigen Salongespräch sprechen wir mit Umu darüber, warum Zugehörigkeit so zentral für Demokratie ist, was partizipative Forschung ausmacht und welche Erkenntnisse aus der Studie besonders wichtig für Politik, Zivilgesellschaft und unseren Alltag sind. Herzlich willkommen, liebe Umu. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Danke für das Gespräch.
Wie ist die Studie entstanden? Warum war es euch wichtig, zu diesem Thema zu forschen?
Hallo allerseits. Die Studie ist entstanden, da ich bei Fremde werden Freunde auch aktiv bin und Fremde werden Freunde auch sehr viele Studien diesbezüglich gemacht, auch in den letzten Jahren. Also Fremde werden Freunde, vielleicht jene, die es nicht wissen. Fremde werden Freunde, eine Organisation ist, wo es um Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie geht und werden sehr viele Angebote geschaffen für Personen, die sich als Person mit Flucht- und Migrationsbiografie sehen. Und zusätzlich gibt es auch in den Vereinen auch Forschungen dazu, wie es ausschaut mit Demokratie und Partizipation. Und in Fremde werden Freunde hat in den letzten Jahren, also sehr viele AutorInnen, haben in den letzten Jahren dazu geforscht. Und es war so eine Fortsetzung von der Studie, von den anderen. Es gab sehr viele verschiedene Foki. Also das bedeutet, wie schaut der Zugang zum Beispiel zu den Wahlen aus? Also sehr viele verschiedene Themen. Und dieses Jahr war das so, okay, und dieses Jahr forschen wir, was Rassismus mit demokratischer Partizipation macht. Also es ist so ein Ergebnis der letzten Jahre.
Also ihr habt mit einem partizipativen Forschungsansatz gearbeitet, wie du gesagt hast. Was bedeutet das genau und warum war euch diese Herangehensweise so wichtig?
Was beispielsweise bei Fremde werden Freunde sehr wichtig ist, ist, dass die Forschung selbst, also wenn wir uns die Forschung anschauen, in institutionalisierten Rahmen, wo Forschungen gemacht werden, da gibt es ein Thema und zu diesem Thema forscht man. Das bedeutet, wir forschen über Personen und die Personen sind Forschungsgegenstände und man schaut sich das Leben dieser Menschen an und dann kommt man zu einem Ergebnis. Aber bei Fremde werden Freunde ist es jetzt nicht so, dass man über etwas forscht, sondern Personen, die auch selbst beispielsweise Flucht- und Migrationsbiografie haben, die Forschung selbst gestalten. Das bedeutet, nicht Person A forscht über Person B, sondern Person B ist schon von Anfang an dabei bei der Forschung und dementsprechend werden auch Fragen gestellt. Das bedeutet, das ist ein partizipativer Bericht oder Forschung. Und das ist uns auch wichtig, auch immer wieder zu erwähnen, dass das immer in den Gesprächen mit Personen, die Flucht- und Migrationsbiografie haben, so die Forschung entsteht und das bedeutet, dass es möglich realitätsnah ist, dass es auf der gleichen Augenhöhe ist und nicht, dass so nach Top-Down-Forschung stattfindet. Das ist sehr wichtig im Rahmen von Fremde werden Freunde, diese Forschung zu machen und so ist auch diese Forschung entstanden in der Fragestellungen, in den Rekrutieren von Personen, die Interviews geführt haben. Also es ist in Gesprächen im Team auch entstanden, beispielsweise, wo wir zusammen sind und darüber austauschen, einmal die Woche, so okay, mit dem können wir Gespräche führen. Das war immer so in diesem Rahmen.
Also der Bericht behandelt das Thema Zugehörigkeit. Wie gehören Zugehörigkeit und politische Partizipation zusammen?
Die Forschungsfrage ist, wie wirkt sich Rassismus und Diskriminierung auf die politische Teilhabe aus? Da würde man davon ausgehen, wenn Menschen diese Ausgrenzungserfahrungen machen, ob die Menschen dann politisch engagiert sind oder wie sie politisch engagiert sind. Also es geht darum, sich das anzuschauen. Aber in den Gesprächen war sehr spannend, dass sehr viel das Thema Zugehörigkeit behandelt wurde. Das bedeutet, Personen haben, bevor sie überhaupt über Demokratie und Partizipation geredet haben, zuerst einmal gesprochen, okay, wer bin ich überhaupt in der Gesellschaft, so dass ich demokratisch engagiert bin, weil bevor es zu dieser Frage kommt, kommt man zuerst zu der Frage, bin ich ein Teil davon, bin ich nicht ein Teil davon? Und wenn ich ein Teil davon bin, wie schaut dann meine Partizipation aus? Ist das beeinträchtigt oder ist das nicht beeinträchtigt? Und wie sehr hat es einen Einfluss? Beispielsweise, wenn Personen sagen, ich fühle mich nicht zugehörig zu diesem Land. Das ist ja eine sehr verkürzte Erklärung. Dann weiß ich nicht, ob es Sinn ergibt, dass ich demokratisch engagiert bin, weil die Personen sehen mich eh nicht als Teil davon. Deshalb war Zugehörigkeit ein sehr großes Thema. Und das zeigt dann nochmal deutlich, wenn wir über Demokratie und Partizipation reden, müssen wir daran ansetzen, dass Menschen sich überhaupt hier in Österreich auch heimisch fühlen und sich ein Teil der Gesellschaft fühlen. Das ist sehr, sehr wichtig, bevor man überhaupt über Demokratie redet.
Was hat dich beim Thema Zugehörigkeit am meisten überrascht, wenn du dir das Thema angeschaut hast?
Spannend war eben das Thema Zugehörigkeit, weil wenn es um demokratische Partizipation geht, schaut man sich an, wer was macht und wie sich das Engagement ausschaut. Aber bevor wir überhaupt über dieses Thema reden können, konnten die Personen, die befragt wurden, auch nicht direkt damit viel anfangen, weil zuerst geht es darum, bin ich ein Teil der Gesellschaft, bin ich zugehörig in Österreich und wie schaut meine Teilhabe überhaupt aus? Darf ich? Kann ich? Also all diese technischen Fragen. Und bei Zugehörigkeit geht es auch darum, wenn ich mich als ein Teil der Gesellschaft sehe und die Personen, die dann auch die Frage stellen, werde ich überhaupt als eine Österreicherin oder Österreicher gesehen? Wenn das halt der Punkt ist, dann bedeutet das, okay, das bedeutet, ich habe auch eine Verantwortung, ich kann da was machen und meine Stimme oder mein Engagement hat Wert, außer wenn die Personen sich nicht zugehörig fühlen, weil sie das nicht erlebt haben, wie sie anders gemacht werden, da geht es schon darum, wo man sich dann denkt, okay, wenn man mich nicht als Teil der Gesellschaft sieht, warum soll ich mich dann engagieren oder partizipativ etwas machen? Also es ist schon ein sehr emotionales Thema. Und was ich sehr spannend gefunden habe, ist, wo die Personen gesagt haben, dass sie sich als Teil der Gesellschaft gesehen haben, wo sie begonnen haben, beispielsweise zu studieren, wo sie begonnen haben zu arbeiten. Also Arbeit ist ein sehr wichtiger Faktor, Arbeitserlaubnis zu bekommen. Ich glaube, wenn die Strukturen da sind, die sie akzeptieren, das bedeutet, darf ich gleichwertig, gleichberechtigt wie alle anderen in Österreich auch arbeiten? Darf ich auch in die Schule gehen? Darf ich auch studieren? Wenn das grundlegend da ist, dann ist dieses Zugehörigkeitsgefühl viel stärker, als wenn eine Person das nicht hat. Und das ist eine logische Schlussfolgerung, wo die Menschen dann sagen, okay, wenn das gleichwertig gesehen wird, dann überlege ich mir im nächsten Schritt, was ich noch tun kann. Ich glaube, das war so. Das ist eine verkürzte Erklärung natürlich, ist viel komplexer, aber so war das spannend für mich, wo die Menschen gesagt haben, ich habe mich dann zugehörig gefühlt.
Ja, sehr spannend. Mhm. Also viele Menschen denken bei politischer Teilhabe nur ans Wählen. Mhm. Ihr habt viele Leute interviewt. Also wie definieren die interviewten Personen selbst politische Beteiligung?
Thema politische Beteiligung war sehr stark Mitspracherecht im Fokus. Das bedeutet, ich möchte auch was sagen und ich darf auch mitbestimmen und mitreden, weil es ist nicht selbstverständlich. Also wenn wir an Demokratie denken, wünschen wir uns, dass Menschen alle sich engagieren und aktiv sind. Aber die Frage ist halt, dürfen überhaupt Personen mitsprechen? Mitspracherecht war ein sehr großes Thema und natürlich auch die Frage mit Staatsbürgerschaft. Ich glaube, das ist auch so ein großes Thema, ob ich wählen darf. Ich glaube, das ist auch so ein sehr wichtiges Thema. Aber das ist eher so politische Mitbestimmung, Mitgestaltung, Mitreden, also zu wissen, dass die eigene Stimme auch gehört wird. Ich glaube, das ist sehr stark und zentral gewesen.
Du hast ja erwähnt Staatsbürgerschaft. Welche andere Rolle spielt noch die fehlende Staatsbürgerschaft konkret im Alltag der Befragten, wenn es um politische Mitbestimmung geht?
Genau, ich glaube, Staatsbürgerschaft spielt schon eine sehr große Rolle. Also man kann auch politisch aktiv sein ohne Staatsbürgerschaft, das auf jeden Fall. Ich glaube, es hat eine Symbolwirkung, weil ich kann nicht die Staatsbürgerschaft haben, aber trotzdem politisch engagiert sein, auf lokaler Ebene, auf Bezirksebene. Soweit ich weiß, wenn man die Staatsbürgerschaft nicht hat, dass man auf Bezirksebene sich engagieren kann. Aber Staatsbürgerschaft ist trotzdem etwas, wo du weißt, das ist so eine Erleichterung, wo du weißt, du musst dich nicht um deinen Aufenthalt kümmern, du musst dich nicht um bestimmte bürokratische Hürden kümmern, weil du weißt, du hast die Staatsbürgerschaft und du kannst voll und ganz mitbestimmen. Und wenn das nicht da ist, dann bist du von den Wahlen ausgeschlossen. Und in Wien sind ja sehr viele Personen ohne Staatsbürgerschaft und können nicht mitbestimmen. Und es ist schon etwas anderes, wenn du in einer Stadt lebst und nicht zu sagen hast. Ich glaube, das wird damit assoziiert. Und wenn Menschen dieser Zugang erschwert wird, dann denkt man sich so, okay, wenn das mir erschwert wird, worum soll ich mich engagieren? Ich glaube, das kann auch dazu führen.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen, weil ich bin einer von diesen Personen, die seit mehr als 10 Jahren in Österreich ist und noch immer keine Staatsbürgerschaft hat. Also
Genau. Ja. Wenn man dann ausgeschlossen ist von sehr vielen Dingen.
Das stimmt, das sowieso. Also es gibt nicht nur Wählen, sondern alle andere politische Aktivitäten, die du machen kannst, aber halt du kannst dich nicht wirklich beteiligen, wo du dich wirklich beteiligen willst. Aber im Bericht gibt es noch das Kapital Diskriminierung im Alltag. Wie schaut das aus? Wie wirkt sich das langfristig auf das politische Engagement von Menschen aus?
Genau, wenn wir an politische Partizipation und demokratische Teilhabe denken, denken wir ja eben unabhängig von Staatsbürgerschaft, irgendein Engagement. Aber wenn Menschen strukturell benachteiligt werden, wenn beispielsweise Menschen Visum beantragen oder sowas, das abgelehnt wird, oder wenn du irgendwo hingehen möchtest und das dir verwehrt wird, sei es in den Schulen oder in der Arbeit und diese strukturellen Hürden oder im Wohnbereich. Ich glaube, Wohnen ist ein sehr großes Thema in Wien auch, wo es auch sehr viele Hürden gibt, wo man überhaupt wohnen kann und darf. Und auch generell, wenn es um die Schule geht. Also es hat sehr viel mit nicht nur auf dieser strukturellen Ebene Hinsicht, sondern auch auf, habe ich Zugang zu Informationen? Da geht's, wir werden wahrscheinlich eh später noch darüber reden, also wenn es um Sprache geht. Wie sind die Zugänge beschrieben? Ist das auf Deutsch oder ist das in einer Sprache, die ich verstehe? Und wenn es auf Deutsch ist, ist es auch eine C1, C2 Level, weil da gab's letztens auch so einen Vortrag darüber, bezüglich Niederschwelligkeit, wenn es um bürokratische Angelegenheiten geht, wer kann die Formulare überhaupt verstehen? Nicht einmal Personen, die deutsche Muttersprache haben, verstehen diese Formulare. Und dann erwartet man sich von Menschen, dass sie alles wissen. Wenn ich in einem Bezirk lebe, und sagen wir mal, ich lebe in einem Bezirk und ich möchte mich in diesem Bezirk politisch engagieren, aber wohin muss ich gehen, weißt du? Ich meine, ich würde sagen, okay, vielleicht gehe ich zur Magistrat und frage, aber das ist so, ich muss etwas machen, weißt du, so, ich muss mir Mühe geben, etwas zu machen, aber ich werde halt nicht abgeholt. Und wenn du an Menschen denkst, die hierher gekommen sind und die zuerst einmal einen Job finden müssen, eine gute Wohnung haben müssen und sich durch die ganzen strukturellen Gegebenheiten stellen müssen, wenn es um Schule geht, Kinderbetreuung geht, also du hast im Alltag so viele Sachen zu erledigen und dann denkst, ah, okay, politisch würde ich mich gerne auch engagieren, da muss ich auch noch recherchieren, weißt du, das ist so. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn man von Menschen eben das verlangt, wenn aber das Angebot nicht da ist. Und das ist unfair gegenüber Menschen, dass man ihnen von ihnen viel verlangt, aber dafür im Gegenzug nichts Niederschwelliges anbietet, sei es sprachlich, sei es von den Inhalten, vom Sprachlevel. Also es ist so, es ist nicht auf Augenhöhe. Die Strukturen sind so erschweren die Partizipation so sehr, aber gleichzeitig erwarten wir von diesen Menschen, dass sie engagiert sind. Das funktioniert einfach nicht.
Das heißt, es fehlen nicht nur Informationen, sondern auch Räumlichkeiten, Angebote und es gibt Erwartungen.
Genau, und jetzt, wo du sagst, Angebote und Räume, ich meine, was für Angebote und Räume kann man anbieten? Ich meine, weißt du, ich denke mir so, also wenn ich so Bezirk, 20. Bezirk Brigittenau denke oder 2. Bezirk und dann bin ich dort und lebe und was sind das für Angebote? Sind die Angebote wirklich interessant für mich? Möchte ich überhaupt teilnehmen? Ich glaube nicht, dass da kulturell auch die Angebote da sind, wo man sich wünscht, ah, da würde ich gerne teilnehmen. Ist es so, auch die Angebote, wenn es um Kunst und Kultur geht, ist es auch sehr klassistisch. Also wenn wir an Kunst und Kultur denken, denken wir so eine gehobene Form von Kunst und Kultur, die unerreichbar ist, oder sei es Museen oder, keine Ahnung, ich denke an Kunst und Kultur und Albertina und was weiß ich, diese Museen. Verstehst du? Ich meine, wer würde, das ist das, was wir als Kunst und Kultur verstehen, aber Kunst und Kultur sollte auch erreichbar sein, erfassbar, weißt du? Und wenn das aber so als Angebot nicht da ist, dann weiß ich nicht, ob ich, sogar ich als Person, die hier geboren und aufgewachsen ist, denke ich mir auch manchmal, ich weiß nicht, ob mich das jetzt unbedingt interessiert, weil ich glaube, da wird sehr eng gedacht, was Kunst und Kultur betrifft. Also wenn es um generell Partizipation geht, weil wenn wir in diesem Bereich partizipieren, führt es ja uns zu verschiedenen Mitbestimmungswegen. Und wenn das aber nicht angeboten wird, dann weiß ich auch nicht, ob ich teilnehmen möchte. Ich glaube, da werden Menschen gar nicht abgeholt.
Das heißt, es fehlt wirklich vieles weiteres. Also deswegen ist es ist auch unsere Arbeit so wichtig, was wir hier in Fremde werden Freunde machen. Aber kommen wir jetzt was zum vielleicht etwas Positives. Gab es vielleicht Aussagen oder Erfahrungen aus den Interviews, die dich persönlich besonders berührt haben oder dich in Erinnerung geblieben sind?
Ich glaube, zwei Dinge waren für mich interessant. Die eine Perspektive ist aber eine sehr individuelle Perspektive. Die Person ist auch als Kind geflüchtet und die Person hat gesagt, ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil wenn ich diese Erfahrung nicht hätte, dann hätte ich den Blick auf diese Dinge nicht und das finde ich sehr wertvoll. Also die Person hat das sehr positiv gesehen, aber das zeigt auch eine sehr starke Resilienz, wie prägend das war. Und das ist, wenn wir an Flucht, Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie denken, ist es immer so negativ, so die Menschen kommen und das ist voll schlimm und das ist ja, sie haben was versäumt und hier müssen sie von null beginnen. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite sehen wir das nicht als Expertise. Weil die Personen, die das gemacht haben, sie haben einen ganz anderen Blickwinkel auf das, auf die Welt und auf das Leben. Und das ist so wertvoll. Aber wir überlegen uns nicht, das könnten wir auch einbauen in unsere Arbeit, weil das sehen wir so nicht. Und ich fand das so schön, wie die Person das formuliert hat. Ich dachte mir, wow, das ist echt sehr schön. Und das ist es. Ich glaube, in Österreich oder in Wien und generell sehen wir das immer als Defizit, als etwas Negatives. Aber das, dabei ist es sehr wertvoll. Also wenn ich nicht geflüchtet bin oder migriert bin, dann habe ich ein ganz anderes Wissen als gegenüber einer Person, die das gemacht hat und also einen weiteren Blickwinkel auf das Leben hat. Und eine Person, das war schön, aber traurig zugleich, hat gesagt, danke, dass du uns diese Fragen stellst und zuhörst, weil das passiert nicht so oft. Und einfach einen Raum zu schaffen und darüber zu reden, war schon so, weil ich dachte mir, ich mache eh nichts Besonderes, ich frage ja nur, das ist jetzt nicht so die Welt, aber da hat sie sogar Danke gesagt und ich denke mir so, und da zeigt es nochmal deutlich anscheinend, dass sehr wenig Gespräche stattfinden und wir sollten viel mehr Räume schaffen, wo wir mit Menschen einfach nur reden, also nicht so die Lösungen für die Welt erfinden, sondern wirklich einfach nur zusammensitzen und reden darüber. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll.
Ja, stimme 100% zu. Okay, ein zentrales Stichwort ist Selbstwirksamkeit. Was braucht es deiner Meinung nach, damit Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund dieses Gefühl entwickeln zu können?
Es ist auch ein bisschen interessant, die Frage gestellt zu bekommen. Wenn ich an dich denke, also du bist eigentlich für mich die Expertin in dem Bereich. Ich glaube, da hast du 100% bessere Ideen und Vorschläge. Also du kannst auch gerne einbringen, was die Lösungen sind. Ich glaube, ich würde die Lösungen nicht bei Personen ansetzen, die selbst Flucht- und Migrationsbiografie haben, sondern ich würde die Lösungen an den Strukturen ansetzen. Das bedeutet, dass es zugänglicher sein soll, dass es mehrsprachig sein soll, dass es niederschwellig sein soll, dass wir mehr darüber reden, wenn es um Migration oder Flucht geht, dass diese Inhalte in der Öffentlichkeit nicht negativ behaftet besprochen werden, sondern dass wir das auch mal von der anderen Seite sehen. Ich habe eben so dieses Gefühl, dass es immer sehr, reden wir über Bildung und Bildungsprobleme, dann reden wir über Migration. Reden wir über wirtschaftliche Probleme, dann reden wir über Migration. Ich habe das Gefühl, dass alles, was wir in dieser Gesellschaft so negativen Problemen, Herausforderungen sehen, immer so an Migration und Flucht festmachen. Aber das hat überhaupt nicht damit zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, dass wir andere Herausforderungen haben. Und ich denke, dass wir, wenn wir über Flucht und Migration reden, allgemein als Chance sehen und dass wir uns danach orientieren. Und ich habe schon stark das Gefühl, dass wir in unseren Strukturen sehr traditionelle, konventionelle Form von Struktur haben und denken, wir haben das immer so gemacht und das soll immer so sein, aber wir können es auch anders machen. Ich glaube, da setze ich eher an, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was du da für Lösungsansätze hast. Hast du da eine Idee?
Du hast die wichtigsten Sachen gesagt, also Mehrsprachigkeit, aber das heißt nicht, dass die Leute neue Sprache lernen, sondern wir haben Leute, die diese Sprache sprechen und nicht über denen reden, sondern mit denen. Oder dass sie auch diese Stellen bekommen und da arbeiten, so wie zum Beispiel Organisationen wie Fremde werden Freunde oder Nachbarinnen oder ja, es gibt auch Organisationen, wo wirklich die Leute dort arbeiten und dann so bekommt man einen Zugang zu Communities zum Beispiel. Und allein diese Räume zu schaffen, wo sie nur darüber reden zu können, eben über deren Expertise, ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Aber weil ich halt selber ein geflüchteter Mensch bin, deswegen diese Dankbarkeit ist immer in mir, weil wenn ich was Negatives sage, will ich sofort sagen, aber ich bin so dankbar, dass ich hier bin und dass ich, ja, natürlich bin ich dankbar, aber ich sehe auch, wo die Lücken sind und ich darf darüber sprechen, weil ich habe ja diese Möglichkeit. Viele haben das nicht. Und wir haben davor über die Aussprache gesprochen, dass ich O mit Umlaut nicht aussprechen kann. Egal, ob man O mit Umlaut aussprechen kann oder nicht. Man kann reden und wir können reden. Bitte reden nicht über uns, sondern mit uns. Wir können für uns selbst entscheiden und auch mitreden.
Absolut. Und jetzt fällt mir auch eine Passage ein. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es im Bericht ist, aber eine Person hat gesagt, wenn ich in einem Raum bin und etwas reden möchte und wenn sie merken, dass mein Deutsch halt anders klingt und halt einen Akzent hat, dann haben sie nicht die Geduld zuzuhören, hat sie gesagt. Und ich fand das so bildhaft. Weißt du, wir haben keine Geduld, Menschen nur weil die Person Deutsch neu gelernt hat und langsamer redet, dass wir nicht einmal die Geduld haben, den Personen zuzuhören. Weißt du, was ich meine? Und das zeigt dann nochmal deutlich, dass die Gespräche nicht auf Augenhöhe passiert. Und sie hat gesagt, nur weil es so ist, dann muss ich 5-mal überlegen, ob ich einen Satz sagen möchte oder nicht, hat sie gesagt. Weißt du, das bedeutet, die Person restriktiert sich selbst, weil sie weiß, dass die Personen gegenüber nicht die Geduld und Zeit haben, ihr zuzuhören. Und das zeigt dann nochmal, was es für eine arrogante Haltung ist und dass wir immer denken, dass diese Gespräche nur so stattfinden müssen, wie wir sie vorstellen. Und ich glaube, das ist das Problem auch. Also das fand ich schon sehr heftig. Und auch das andere ist, weil du gesagt hast, so Strukturen und dass Personen halt darüber reden, weil sie auch diese Expertise haben. Ich denke so zum Beispiel an, wenn es auch positive Beispiele gibt von Personen. Ah, die Person ist migriert und geflüchtet und jetzt hat er die Person hat sie Glanzleistungen, hat Matura gemacht, Uni gemacht, super tolle Person. Wir reden so schön über die Person, aber in der Realität ändert sich das nicht. Die Person ist weder Chef von einer Firma, die Person ist weder Chef von einer Radiosendung oder, weißt du, wir reden, wenn es schön ist, aber das war's. Es gibt keine strukturelle Veränderung, weißt du, so diese Personen sollten auch durch ihre, und ich sage nicht die Personen, die halt Glanzhaftes geleistet haben, sondern sie sollten die gleichen Chancen haben, also die gleichen Chancen. Mhm. Und das ist aber nicht, weißt du? Ich denke an sehr viele Geschichten in der Zeitung, wo sehr viel auch schön berichtet wurde. Aber ich denke, wo sind die Personen, weißt du? Man berichtet einfach und dann ist es vorbei. Ja. Aber die Person hat keine reale Veränderung im Leben, weißt du, was ich meine?
Ja. Und deswegen, weil wir so viele Interviews geführt haben, dann habe ich immer diese Frage bekommen von vielleicht 2-3 Menschen. Und was wird dann danach passieren? Wie ändert sich denn das Ganze, worüber wir reden? Aber wir sind halt nicht in dieser Position, das wirklich etwas groß zu ändern oder sowas. Ich habe da keine Antworten. Wir versuchen es halt weiter und weiter. Aber so eine konkrete Antwort kann man nicht darauf geben, weil manche haben das auch satt, darüber nur zu reden und danach auch nicht mehr hören. Also,
ja. Exakt, ich verstehe das. Ja, ja.
Voll. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Also, wenn Politik und Institutionen nur eine Sache aus eurer Studie lernen würden, also ich weiß, es gibt vieles daraus zu lernen, aber wenn es nur eine Sache wäre, was wäre aus deiner Sicht die wichtigste?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, auch anzuerkennen, dass Personen, die hierher gekommen sind, auch sagen können, wo die Probleme sind und dass man auch diese Probleme ernst nimmt. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ja, wir machen eh so viel, es gibt eh so, schon sehr viele Sachen und ja, es gibt viel, aber trotzdem kann man mehr machen. Ich glaube, das ist es. Und dass man auch endlich anerkennt, dass Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie einfach strukturelle Benachteiligungen haben und Diskriminierung im Alltag erleben. Das ist es. Ich glaube, man muss das mal anerkennen und wenn man das anerkennt hat, dann kann man Maßnahmen setzen, weil wenn du sagst, da gibt es kein Problem, dann kannst du auch keine Lösungen an Lösungen arbeiten. Du musst zuerst einmal das anerkennen und sagen, okay, da gibt es Probleme und wie können wir das bekämpfen? Wobei, ich muss sagen, in Wien gibt es mittlerweile eh jetzt diese Wiener Aktionsplan gegen Rassismus. Ich glaube, das ist sehr wertvoll zu erwähnen und Wien ist da bemüht, aber ich denke, wir haben noch einen langen Weg, das umzusetzen. Und das, ich glaube, das würde ich sagen, dass da viel mehr Möglichkeiten gemacht. Man sollte, dass Menschen da sich engagieren können und sich hier in Österreich zugehörig fühlen.
Was gibt dir trotz aller beschriebenen Herausforderungen Hoffnung, wenn du an demokratische Teilhabe in Wien denkst?
Wenn ich daran denke, dann bin ich hoffnungsvoll, wenn ich sehe, dass Menschen trotz der Umstände aktiv bleiben, also nicht so, es ist alles so schlecht, also mache ich nichts, sondern es gibt sehr viele Menschen, die sich bemühen, das Leben ein Stück besser zu machen. Und diese Menschen geben mir Hoffnung. Und deshalb versuche ich auch, mich darauf zu konzentrieren, auf die guten Dinge, die gemacht werden. Und wo ich auch mit Personen sprechen durfte im Zuge dieser Arbeit und dieser Forschung, also der Studie, war das schon so, dass all diese Personen sich bemühen, im Alltag etwas zu machen. Und wenn wir an politische Partizipation denken, denken wir immer so an ganz große Sachen, aber auch eine ganz einfache Sache, wo eine Mutter arbeiten geht und dass die Mutter dem Kind eine gute Ausbildung ermöglicht, das ist schon für mich auch Partizipation, weil wir denken immer sehr groß, aber diese ganz einfachen, aber ganz wesentliche und wichtige Dinge im Alltag ist schon sehr wertvoll und ich glaube, dass da man nicht vergessen. Und sehr viele Frauen haben auch davon berichtet, wie schwierig es ist. Und ich glaube, da müssen wir nochmal den Fokus drauf setzen, dass wir, wenn es um Gender-Themen geht, auch, dass wir intersektional denken müssen. Mit intersektional meine ich, dass Personen, die geflüchtet sind und Mitglied sind, von Gender Pay Gap genauso betroffen sind, sogar mehrfach von der Diskriminierung am Wohnungsmarkt mehr betroffen sind und Diskriminierung am Arbeitsmarkt mehr betroffen sind. Nichtsdestotrotz, obwohl es gute, schöne Dinge gibt, auch die Herausforderungen nicht zu versäumen und hinzuschauen, das würde ich mal sagen. Also es ist ein gesundes Gleichgewicht. Wenn man diesen Bericht anschaut und die Studie anschaut, zeigt das, dass da was gibt, aber da muss mehr getan werden.
Absolut. Also damit sind wir am Ende unseres heutigen Salongespräches angekommen. Danke, Umo, das war sehr spannend. Danke dir.
Danke dir.
Danke, dass du Zeit genommen hast und mit uns die zentralen Erkenntnisse der Studie Democracy in Motion geteilt hast. Und davor, dass du die Perspektiven von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte so sichtbar und hörbar machst. Danke euch auch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne weiter und bleibt im Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.